In den nächsten Minuten widmen wir uns der Geschichte des Kokains. Erste Kokasträucher sind schon Mitte des 18. Jahrhunderts nach Europa gekommen. Die wurden dann auseinandergepflückt und untersucht, aber es hat noch ein weiteres Jahrhundert gedauert, bis Mitte des 19. Jahrhunderts, bis es Wissenschaftlern gelungen ist, die aktiven Komponenten aus dem Kokastrauch zu isolieren. Wem genau das als erstes gelungen ist, darüber wird bis heute gestritten. Wenn es einer weiß, dann Sebastian Scherer, Direktor des Instituts für kriminologische Sozialforschung an der Universität Hamburg.
Gut dokumentiert ist eigentlich Albert Niemanns Isolierung des Wirkstoffs im Labor von Wöhler in Göttingen. Und der hatte peruanische Coca-Blätter, die eine österreichische Fregatte mitgebracht hatte. Und da ging es dann eigentlich richtig los.
Was ging denn los? Also was hat man dann erstmal mit diesen aktiven Komponenten gemacht, die man isoliert bekommen hat?
Naja, zunächst mal ganz andere Dinge, als man heute vielleicht gemeinhin assoziiert mit Kokain. Ziemlich bald ist man auf die Idee gekommen, dass es ein gutes Oberflächenanästhetikum sein könnte.
Oberflächenanästhetikum heißt, es wurde praktisch auf die Haut aufgetragen und hat dadurch dann sofort schmerzstillende Wirkung gehabt, oder?
Ja, und das ist später dann in den 1880ern, da hat man dann damit Augenoperationen gemacht. Es gibt ja Augenoperationen, wo man den Patienten nicht einfach narkotisieren kann, der muss ja die Augen aufhalten und unter Umständen auch auf Hinweise reagieren. Gucken Sie jetzt mal nach oben oder gucken Sie nach links, damit die Pupille an der richtigen Stelle ist. Und die Oberfläche des Augapfels, die kann man halt sehr gut betäuben mit Kokain.
Also die schmerzstillende Wirkung hat man erkannt. Ich habe gelesen, dass es auch eingesetzt wurde, das klingt aus heutiger Sicht ein bisschen befremdlich, um die Abhängigkeit von Morphium zu behandeln.
Ja, das war eine verbreitete Idee, auch um die Zeit von Freud und auch ein Kollege von Freud, der Herr Fleischel, der unter Nervenkrankheiten und einem starken Morphinismus litt, der hat große Mengen Kokain zu sich genommen, zunächst mal bei dem Versuch, von dem Morphinismus loszukommen, dann aber auch seine nervlich bedingten Schmerzen zu betäuben. Das ist schiefgegangen, das war dann auch mit einer der Gründe, warum das Kokain langsam an Reputation verloren hatte.
Bevor wir dazu kommen, warum es diese Reputation verloren hat, wofür ist es noch verwendet worden?
Es ist unter anderem gegen Zahnschmerzen verwendet worden. Man hat es in Drops und Lollis getan, gegen alle möglichen Beschwerden, auch gegen Kinderkrankheiten aller Art, Menstruationsbeschwerden, Kopfschmerzen. Also das Indikationsspektrum war schon recht breit. Es war eine sehr beliebte Arzneimittelspezialität, die in erster Linie von deutschen pharmazeutischen Firmen hergestellt wurde und mit großem Erfolg und mit großem wirtschaftlichen Gewinn in die ganze Welt exportiert wurde. Also es war ein Verkaufsschlager, der sich doch für die gesamte deutsche pharmazeutische Industrie damals finanziell sehr segensreich ausgewirkt hat.
Warum war Kokain denn so beliebt? Also könnte man sagen, dass es vielleicht auch schon an den Nebenwirkungen in Anführungsstrichen gelegen hat, die heute auch so geschätzt werden von den Menschen, die es als Droge benutzen?
Ja, es ist damals ja auch schon als, wenn man so will, als Freizeitdroge benutzt worden. Damals hätte man den Begriff der Droge darauf vielleicht nicht unbedingt angewandt, aber es war ein beliebtes Erfrischungsgetränk zusammen mit Zucker und Melasse oder auch zusammen mit Rotwein. Der Mariani-Wein, das war Rotwein mit Kokain. Und das war völlig legal, gut beworben und ausgesprochen gut akzeptiert. Nicht jetzt bei den unteren Schichten, kostet ja auch ein bisschen was, aber bei den tonangebenden Schichten, bei Künstlern, Politikern, Intellektuellen, bei Eleonore Duse, der große Opernstar, Papst Leo der 13. hat dem Herrn Mariani und seinem Wein eine Medaille Benefactor Humanitatis verliehen, also Wohltäter der Menschheit. Mhm. Und Thomas Alva Edison, der große Erfinder, die haben begeisterte Briefe geschrieben, die sind in einem, ich glaube, 23-bändigen Werk, das die Firma rausgebracht hatte, in schöner Lederaufmachung, auch veröffentlicht worden. Da ist alles, was Rang und Namen hatte, damals gegen Ende des 19. Jahrhunderts versammelt. in einem einstimmigen Lobgesang auf dieses wunderbare Erfrischungsgetränk, was sowohl entspannte als auch stimulierte.
Jetzt haben Sie gesagt, und wir können das heute feststellen im Alltag, dass Kokain irgendwann seine unglaubliche Reputation verloren hat, dass es niedergegangen ist, weil man eben gemerkt hat, dass Kokain nicht nur Schmerzen lindert, nicht nur fit macht, nicht nur ein Erfrischungsgetränk sein kann, sondern vor allem auch abhängig macht. Wie ist man drauf gekommen?
Der verbreitete Glaube heute ist, man hat erkannt, es kann abhängig machen, also verbietet man es. Mhm. Aber ganz so war das doch nicht. Die Amerikaner, also um das kurz zu machen, die hatten ursprünglich vor, nur international das Opium unter Kontrolle zu kriegen. Es gab das sogenannte Opiumproblem in Südostasien. Da musste man insbesondere die Engländer unter Kontrolle kriegen. Die haben ja Opium in Nordindien angebaut und in riesigen Mengen nach China reingepumpt und damit quasi ihren Kolonialhaushalt bezahlt. Und die Amerikaner wiederum, die hatten Angst, dass die Engländer jetzt, nachdem sie Indien zur Kolonie gemacht haben, auch China noch sich einverleiben würden. Und das hätte natürlich den amerikanischen ökonomischen Interessen widersprochen und politischen auch. Und dann haben die Engländer gesagt, liebe Leute, wir sind unter einer Bedingung bereit, auf den Opiumhandel zu verzichten. Und die Bedingung ist, wenn die Deutschen auch auf ihren Kokainhandel verzichten. Deutschland war ja der Kokainproduzent der Welt.
Aber das Deutsche Reich hat mitgemacht und seitdem ist es verboten, verpönt.
Na gut, ja, das Deutsche Reich hat sehr lange rumgetrickst und hatte eigentlich keine Lust mitzumachen. Aber dann kam der Erste Weltkrieg, den hat man verloren. Dann hat England in den Versailler Vertrag in Paragraph 295 reingeschrieben, innerhalb der nächsten 12 Monate muss das besiegte Deutsche Reich auch diesen Vertrag zum Verbot von Kokain unterzeichnen und ratifizieren. Und damit, eigentlich erst mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg, ist diese Substanz weltweit verboten worden. Und dann, nach diesem Verbot, hat man sich weltweit eigentlich reingesteigert in diesen weltweiten Kampf gegen die Drogen, überhaupt nicht nur Opium und Kokain, sondern immer mehr Drogen dann. Das hat dann eine gewisse Eigendynamik bekommen. Ob das alles vernünftig war und gesundheitspolitisch überhaupt den erstrebten Erfolg erzielt hat, das ist eine ganz andere Frage. Ich habe da meine Zweifel dran.
Sebastian Scherer, Direktor des Instituts für kriminologische Sozialforschung an der Universität Hamburg, über die Geschichte des Kokains.